Ja, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge am Mittwoch vom Einsatzleben-Podcast. Ein Thema heute, das ich für relativ komplex halte, aber für das Wichtigste überhaupt. Hier ist Hermann, Servus, Hallo und Gude! Warum so wichtig? Weil es um uns geht, um uns Menschen, um unsere Gedankenparameter, um unsere Neuronen. Es geht schlichtweg um das, was uns ausmacht und das, was wir nach außen ausmachen. Oder andersrum gesagt, wie wir nach draußen ankommen oder untereinander kommunizieren. Herzlich willkommen zur Folge 388 des Einsatzleben-Podcastes. Wir bekommen momentan sehr viele Anfragen für Interviews und sehr viele Rückmeldungen. Das bedeutet, dass dieser Podcast immer mehr Anklang findet. Und ich sage es euch ehrlich, da sind wir schon stolz drauf. Weil nicht nur, dass es uns Spaß macht, nicht nur, dass wir glauben, dass wir Botschaften rüberbringen können, die nie fehlerfrei sind. Um Gottes Willen, wir sind auch nur Menschen, aber die von euch respektiert, akzeptiert und gespiegelt werden. Das macht Spaß und das soll bitte auch so bleiben. Deswegen bereits seit 388 Wochen Einsatzleben-Podcast. Unser Titel heute 86 Milliarden, da haben wir eine neue Brille machen lassen, Neuronen. 86 Milliarden Neuronen, 8 Milliarden Menschen. Und der Subtitel, erzogen, geprägt und verbogen. Wir haben den 15.07. mitten im Juli 2026. Es ist wieder mal warm bzw. heiß und ich hoffe trotzdem, dass es euch gut geht. In der neuen Folge haben wir, also heute haben wir eben kein klassisches Feuerwehrthema, Technik, Einsatzbericht, Nachbereitung, 2 Meter, Funk, Atemschutz oder. Es geht wirklich um den Abstand oder um die Kommunikation oder um das Mit- oder Gegeneinander von Menschen. 2 Meter sind zwischen uns Menschen, wenn wir kommunizieren, circa, manchmal ist auch ein bisschen weniger, manchmal auch ein bisschen mehr, aber es ist wurscht. Und wir haben definitiv, unser menschliches Gehirn hat durchschnittlich rund 86 Milliarden Neuronen. Ich gebe zu, die sind klein, ja, aber das ist eine wissenschaftliche Schätzung. Das kommt nicht von mir, sondern das ist wissenschaftlich festgelegt. Natürlich ist es nicht bei jedem exakt gleich. Es gibt auch Durchschnittswerte, die von der Wissenschaft eben so angenommen werden und das sind diese 86 Milliarden. Und es gibt genug Gedankenexperimente, die Wissenschaft gemacht hat, um zu wissen, wie viele Neuronen agieren immer wieder miteinander. Und das Gedankenexperiment ist leicht schiefgegangen bei allem, was wir wissen. Und wenn man jetzt eine große Rechnung aufmacht, ja, wir sind circa 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und wir haben jeder einzelne 86 Milliarden Neuronen. Das nehmen wir mal und multiplizieren es. Wie viele Neuronen auf diesem Planeten sind? Das ist vielleicht ein etwas merkwürdiges Gedankenexperiment, aber lasst euch mal drauf ein. Es sind 688 Trillionen Neuronen, die auf diesem Planeten rumeiern, nur durch die Menschen. Das ist eigentlich kaum vorstellbar. Aber eigentlich ist es auch ausreichend Denkleistung, die dadurch vorhanden sein müsste. Auch wie jetzt beim einzelnen Menschen mit 86 Milliarden. Bei der täglichen Kommunikation, die Menschen untereinander pflegen oder die in verschiedenen Portalen zu lesen sind oder auch manchmal zu hören sind, habe ich da so meine Zweifel. Neuronen sind natürlich auch nicht einheitlich groß. Da gibt es die Zellkörper, die Körper, die Dendriten, die Axone. Wir betrachten heute mal nur die Zellkörper, um da mal auch so einen Größenvergleich hinzubekommen. Nehmen wir einfach mal an, das Ding hat 20 Mikrometer im Durchmesser, auch wieder ein wissenschaftlicher Begriff oder ein wissenschaftlicher Wert. Das sind Tausendstel Millimeter. Und jetzt nehmen wir unsere Zahl von vorhin. Also die Menschenanzahl mal den Neuronen, das wären dann 688 Trillionen mal diese 20 Mikrometer, also 20 Tausendstel Millimeter, ergibt 13,76 Billionen Kilometer. Also ungefähr 1,45 anschnallen, Lichtjahre. Lichtjahre, okay? Und das ist ungefähr ein Drittel so bis zu unserem nächsten Stern, dem Proxima Centauri. Jo, nach der Sonne hier der Nachbarstern. Ne? Da geht's jetzt also einfach nur um eine Modellrechnung. Trotzdem, Leute, und das ist eben der Knackpunkt an der Nummer, deswegen auch so ein merkwürdiges Beispiel oder Rechenbeispiel, scheitern ganz viele im Versuch, andere zu verstehen. Warum ist das so? Und das ist nicht nur bei Politik so, Leute. Da müssen wir gar keine These aufstellen. Vor allem hier so, naja, Politik, klar, aber bei uns? Ja, doch, bei uns auch. Ganz sicher. Und dahinter fragt mal gerade euer eigenes Leben, Verwandtschaft, Bekanntschaft, Familie, Freundinnen, Freunde etc., ob es da Verständnisthemen gibt. Und ich würde mal zu 99,9% behaupten, ja. Oh, ich habe es heute mit Mathematik, merke ich gerade. Menschen sind natürlich biologisch unterschiedlich und auch biografisch. Das ist ja ein Unterschied, ne? Weil emotional unterschiedlich, die Erfahrungen, die wir alle machen, sind nie von Mensch zu Mensch gleich. Kann gar nicht sein. Funktioniert nicht. Und so werden Dinge von uns unterschiedlich bewertet durch die Erfahrung und durch unsere Emotionen. Und so sind eben auch die Reaktionen von Menschen unterschiedlich. Was für den einen, jo, alltäglich ist, ist für die oder den anderen eine Katastrophe. Und so sind die Unterschiede. Und es ist nicht nur so, dass wir Ereignisse, die wir erleben, dass das zählt. Also was passiert? Es ist ganz entscheidend, was bedeutet das denn für mich? Es geht um Erziehung, es geht um Beziehung, es geht um Erfolge, auch um Enttäuschungen, um Verletzungen, um Ängste. Und gerade dieses Thema Ängste habe ich heute früh wieder in einer kurzen Themenbesprechung hier erlebt, dass wir alle uns angeschaut haben und haben gedacht, man kann in dieser verrückten Welt durchaus auch Angst haben. Und das sind auch die News für heute, die ich bewusst nicht mit einem Jingle einleite, weil es keine positiven sind. Wir haben eine Nachbarstadt hier, die heißt Kelkheim. Dort ist ein Mord geschehen an einer Frau. Ein Mann hat eine Frau mit einer Stichwaffe getötet. Wie gesagt, Nachbarstadt. Wir haben hier auch sehr schnell Wind davon bekommen und natürlich die Medien inzwischen auch. Und mir ist auch das Drumherum oder so furchtbar wurscht, aber das sind so diese Meldungen, wo du Angst vor uns Menschen selbst bekommst und wo du auch nicht mehr, das nicht mehr zu erklären. Und das, was ich heute mache, deswegen erzähle ich das, ist einfach nur eine, aus meiner Sicht, Erklärung, warum wir so ticken, wie wir ticken. Sowas ist vielleicht auch dadurch erklärt, aber bitte, das entschuldigt es nicht, weil jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Und wer diese Möglichkeit nicht nutzt und so eine Strafe begeht, eine furchtbare Tat begeht, der hat eine Strafe verdient. Ja, da müssen wir nicht weiter drüber diskutieren. Zurück zum Thema. Eigentlich heißt es, Schule, egal wo ihr hinkommt, so wie ich es gelernt habe, so funktioniert's. Aber ich habe es dazu auch erlebt. Ich habe es dazu gemacht und wir müssen reagieren. Und so gehört es sich für mich. Da ist ein Denkfehler drin. Alle vernünftigen Menschen müssten ja dann ähnlich oder genauso reagieren. Oder? Es geht nicht darum, jeden vollständig zu verstehen und schon gar nicht darum, alles gut zu heißen oder alles hinzunehmen. Das bedeutet Menschlichkeit eben nicht. Menschlichkeit heißt für mich, dass wir den Mensch hinter seinem Verhalten, gerade bei uns im Bereich Kameradschaft, nicht verlieren, dass wir Unterschiede anerkennen, dass es eben klar ist, dass wir nicht alle gleich sein können, dass wir klar bleiben und unsere Grenzen dadurch auch entsprechend behalten. Warum tickt denn eigentlich keiner so wie der andere? Warum sind wir als Mensch einmalig? Kein Mensch sieht exakt gleich aus. Erinnert euch an die 86 Milliarden Neuronen oder 88 Milliarden, dann ist es klar, es scheint eine Ausnahme zu geben, eineiige Zwillinge, aber auch die sind nicht identisch in ihrem neuronalen Aufbau. Hinzu kommt, dass auch diese Personen unterschiedliche Erfahrungen machen, unterschiedliche Beziehungen haben und dadurch auch die Persönlichkeit unterschiedlich entwickelt wird. Das heißt, auch bei eineigen Zwillingen, wenn da irgendeine klare Ansage kommt, von wem auch immer, nehmen wir doch mal an, von einem Einsatzleiter oder von einem Gruppenführer im Einsatz, Da ist das für den einen Zwilling eine Orientierung, klar, so muss ich es machen. Für den anderen ist es ein Angriff, weil er seine Kompetenz beschnitten sieht. Ja? Ha, Interesse oder Kontrolle, Schweigen, Ruhe oder Ablehnung, Humor, Entlastung oder Verletzung. Das sind Filter. Filter ist keine neutrale Kamera. Ja? Wir nehmen etwas wahr. Wir nehmen alles um uns rum wahr. Deshalb müssen wir es, müssen einordnen. Wir interpretieren, wir haben Erfahrungen. Also das sind unsere Filter. Ja? Die sind nicht automatisch falsch. Also Filter müssen nicht automatisch falsch sein, um Gottes Willen. Aber sie sind eben auch nicht objektiv. Konsequenz daraus, wenn du jemanden, mit jemandem kommunizierst, dann nicht sofort sagen, nee, genau so kann man es nicht machen, so kann man nicht reagieren. Denn was bedeutet denn die Situation für diesen Menschen, mit dem du kommunizierst? Was weiß denn der, die wirklich? Und vor allem, wie interpretiere ich es denn? Ja, wie unterstelle ich und was unterstelle ich? Das ist eine spannende Frage. Hey, lasst uns, großes Wort, den Planeten ein bisschen besser machen, indem wir uns da reindenken und fühlen. Es geht nämlich los mit der Frage, was macht Erziehung mit uns? Oh, mein Lieblingsthema, ihr wisst es, Elternführerschein und so. Was habe ich dafür schon auf die Schnauze bekommen? Was willst du noch regulieren? Ja, ich will es gar nicht regulieren. Ich will den Leuten Chancen mitgeben, mit ihren Kindern gut umzugehen. Und ich habe da wahrlich nicht alles richtig gemacht, ne? Dass wir uns falsch verstehen. Aber es gibt Botschaften von Eltern über Regeln, Respekt, Zusammenlegen und so weiter, die sind vielleicht überprüfenswert. Und das ist beileibe keine pauschale Kritik an Menschen, die Kinder haben, also an Eltern. Die handeln nach ihrem Wissen und nach ihrer Prägung, nach dem, wie sie von ihren Eltern erzogen wurden und für das, was sie da zusätzlich erlebt haben. Da gibt's aber Botschaften, die halte ich, sagen wir mal, für etwas schwierig. Das habt ihr vielleicht schon mal von euren Eltern gehört oder habt das selbst schon angewendet, eines dieser Botschaften. Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Ein Junge weint nicht. Sei nicht so empfindlich. Was sollen denn die anderen von dir, von uns denken? Hey, widersprich Erwachsene nicht. Konflikte werden nicht nach außen getragen, die bleiben in der Familie. Du musst immer stark sein. Du darfst keine Fehler machen. Langsam, erst die anderen und dann du. Ja, wie war das früher? War das früher hilfreich und ist heute hinderlich? Nee, ist genau das Gleiche. Ein Kind schweigt, ein Kind spürt, Widerspruch ist eigentlich gefährlich und deswegen lass ich's lieber. Kinder müssen laut werden. Ich weiß noch genau, dass ich anfangs mit mir zu kämpfen gehabt habe, also ähnlich, dass ich anfangs mit mir kämpfte, ob ich meine Tochter oder meinen Sohn reguliere, wenn sie laut werden. Denn es kommt auch auf das Alter drauf an. Wenn man als kleines Kind laut wird, ist das völlig in Ordnung. Wenn man das als 16-Jähriger ständig als Kommunikationsstil nutzt, ist natürlich nicht mehr in Ordnung. Und ein Erwachsener setzt Lautstärke oft mit Stärke gleich. Bitte, ich habe in so vielen Workshops Menschen gesagt, die laut sind und da zähle ich selbstverständlich auch zu. Ihr kennt mich inzwischen ein bisschen, ich bin sehr laut und ich übertreibe das auch manchmal. Und dann bekomme ich von meinem Umfeld gesagt, ey, komm mal ein bisschen runter. Und dann merke ich wieder, was ich falsch gemacht habe, mit wie viel Emotion ich arbeite, wie das meine Prägung ist etc. Und Menschen setzen Lautstärke oft mit Stärke gleich und das ist es eben nicht. Ja, ein Kind braucht keine Überheblichkeit, keine Unberechenbarkeit, eben noch ganz normal gesprochen, und dann angeschrien, das ist unberechenbar. Das bringt ein Kind außerhalb seiner Sicherheitszone, außerhalb einer gewissen Kontrolle der eigenen Spannung und der eigenen Emotionen. Wenn jemand sowas erlebt, kann es sein, dass er später oder sie als Führungskraft alles versucht zu kontrollieren, dass er Selbstständigkeit verhindert oder das zumindest versucht. Leute, da geht's um Verantwortung. Das entschuldigt nicht alles. Prägung entschuldigt nicht alles. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist kein lebenslanger Freibrief, aber es passiert eben. Und wir, die Kommunikationspartner, die Freundinnen, Freunde, die Arbeitskolleginnen und Kollegen, all das auch, was wir in unseren Hilfsorganisationen miteinander leben und erleben, wir haben eine Verantwortung miteinander und füreinander, denn wir sind kameradschaftlich miteinander verbunden. Das ist ein hohes Gut. Wir dürfen ab und zu unsere Muster überprüfen. Wir dürfen lernfähig bleiben. Okay? Gibt es so einen Kernsatz? Erzogen, geprägt, verbogen? Ja, das kann ich benutzen. Ich kann aber auch lernfähig bleiben. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, es ist nicht alles zu entschuldigen. Es ist alles zu erklären oder vieles. Alles bekommen wir auch nicht raus. Ihr wisst das, 5% unseres Gedankengutes, all das, was wir kommunizieren, intern oder extern, bei uns bleibt. Das ist so. Jeder hat seinen geheimen Pool und das ist gut. Aber wir müssen lernfähig bleiben. Und das erwarte ich von Menschen, mit denen ich zusammen kommuniziere, auf welcher Ebene auch immer. Und ich erwarte es in Workshops, in Keynotes und so weiter. Ich spreche das offen an und ich erlebe das manchmal, dass Menschen plötzlich ihre Arme verschränken, weil sie das Gefühl haben, ich halte ihnen den Spiegel vor und mache ihre Fehler sichtbar. Nein, für meine Erziehung kann ich nichts, aber mein Vater für seine auch nicht. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir da mal genauer hinschauen. Wenn wir einen Konflikt haben innerhalb unserer BOS-Gemeinschaft, unserer BOS-Familie oder auch in der tatsächlichen Familie oder mit Freunden oder wo auch immer, dann ist es nicht nur der aktuelle Konflikt, der uns beschäftigt, sondern unser Unterbewusstsein spült frühere Erfahrungen damit rein. Das springt an. Und so geht's los, dass eine Ansage eines Menschen wie eine Herabsetzung für uns klingt. Dass eine Nachfrage, wie hast du das gemeint, wie so eine, ja, wie Kontrolle wirkt. Dass Kritik an mir, ich erlebe das auch bei mir, wie Ablehnung wirkt. Dass daraus eine Gefahr entsteht, weil ich unsicher werde. Das ist ein empfindlicher Punkt, ja. Ein ganz empfindlicher Punkt. Beispiel Alter. Wenn mich jemand auf mein Alter anspricht, kann das ja so gemeint sein, du wirkst jünger, oder kann so gemeint sein, ey, du bist aber schon ein Alter, so also ein hessisches Wort für Senior, ne? Oder so. Und das ist, was habe ich für Prägung, was habe ich für eine Erinnerung? Was meint die der Gegenüber denn? Ist das ehrlich, was ich da gerade fühle? Hat er recht oder nicht? Ist das die Absicht des Senders, was bei mir beim Empfänger mit Wirkung ankommt? Ist beides real? Ist das eine automatische Schuldzuweisung oder halt eben auch nicht? Und jetzt können wir uns ja nicht hinstellen, dass wir uns 10 Minuten überlegen, wenn wir mit jemandem sprechen, wie könnte das jetzt gemeint sein? Die ersten Reaktionen, die wir innerlich haben, sind automatisch. Und vielleicht ist es ein Tipp, dass nicht jede Reaktion sofort ausgesprochen werden muss. Ich erzähle immer wieder von einem Politiker, ey Leute, wie immer politisch neutral, aber dieser Mensch, der erinnert mich immer dran, Helmut Schmidt, ehemaliger Bundeskanzler, und der hat immer eine Pause gemacht, bis er auf Interviewfragen reagiert hat. Das heißt, er hat überlegt, was hat die der andere denn jetzt gesagt? Und er hat es immer so erklärt, dass man das, gibt es ja auch Kommunikationsmodelle zu, Paul Watzlawick, dass man das aktives Zuhören nennt. Und das heißt, man formuliert eben noch nicht, solange der andere die andere noch spricht, kann ich auch unglaublich schlecht. Wenn wir hier in der Familie, wenn die Partnerin was sagt, ja, bin ich schon mittendrin, weiß ich schon die Antwort. Das ist natürlich vollkommen falsch, weil ich nicht weiß, wie ist denn das Ende ihrer Ansprache? Ja? Deswegen ist die erste innere Reaktion automatisiert. Lasst uns doch diesem Impuls mal drauf loszudonnern, eine kurze Pause geben. Probiert es mal aus. Was weiß ich wirklich oder was unterstelle ich? Bin ich heute gut drauf? Wie reagiere ich? Will ich das jetzt lösen, was wir gemeinsam besprechen, oder will ich es einfach nur gewinnen? Das ist ein riesiger Unterschied. Wir haben gerade in diesen Geschichten, wie wir miteinander in Beziehung stehen, haben wir typische Denkfehler. Wenn jemand Verständnis für uns zeigt, also ich verstehe, was du mir mitteilen willst, dann assoziieren wir das als Zustimmung. Stimmt nicht. Ist überhaupt nicht so. Ja, es ist erstmal ein Satz, ich habe wahrgenommen, was du mir sagen willst, mit allem, was ich habe, also mit meiner Ratio und mit meiner Emo. Wenn jemand Angst vor Schwäche hat oder Angst vorm Nachgeben, dann kommt sowas besonders zum Tragen. Und dabei, das machen wir ganz oft, ignorieren wir die wahrgenommene Emotion von anderen. Ich habe morgen mit Auszubildenden von der Werkfeuerwehr, ich hoffe, die hören jetzt nicht zu, habe ich einen Workshop. Und ich mache mit denen immer ein Kommunikationsmodell, wo ich ihnen aufzeige, wie man einen Satz oder ein einzelnes Wort, wie zum Beispiel Danke, unterschiedlich kommunizieren kann. Zum Beispiel, danke, neutral. Danke, vielen Dank, ist emotional, berührt, positiv. Danke, heißt, oh, du gehst mir auf den Zeiger. Das ist das, was wir Emotionen nennen. Und das wird von uns ganz oft eingestreut, ohne dass wir überhaupt eine Grenze wahrnehmen oder sonst was. Ja? Also wir müssen eigentlich die Ebenen trennen. Emotionen und Verhalten und Forderung. Aber ich will es jetzt auch nicht zu komplex machen. Wenn ich spüre, dass der andere die andere Angst hat, kann ich das doch erstmal nachvollziehen. Ja, ich kann deshalb trotzdem eine Forderung ablehnen. Du musst jetzt mitkommen. Ich mach das nicht alleine. Wenn ich aber gerade nicht kann, kann ich das ablehnen. Ich kann aber trotzdem die Emotion von der Person verstehen. Und wenn ich das dann auch noch äußere, ich merke schon, dass du da Angst vor hast. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich kann aber leider nicht. Und dann bleibe ich auch dabei. Ja, muss die Person sich eine andere Person suchen oder wie auch immer. Und auch Beschimpfungen, ich weiß, wie oft wir Menschen uns beschimpfen, oh Gott, weil eben wir spüren da eine Unsicherheit oder eine Wut auf das, was da gerade kommuniziert wurde und ja, die Person, die mit mir gesprochen hat, hat meinen wichtigen Termin jetzt nicht anerkannt und wird deswegen wütend, weil die Angst überwiegt und noch wütender und noch wütender. Ja, ich kann auch das verstehen, weil die Angst eben groß ist und trotzdem lasse ich mir diese Ablehnung wegen eines Termins nicht nehmen. Ja, es kennt ihr ganz gut an der Absperrung. Wenn jemand kommt, ich muss hier durch, verdammt nochmal, ich drohe dir jetzt vielleicht sogar, ja, dann können wir das vielleicht verstehen, weil er sagt, da hinten ist eine Klinik und da liegt meine Mama und ich will unbedingt zu dir, ihr habt ein VU und es geht eben gerade nicht, da laufen noch Gefahrstoffe aus, etc., etc., ist ja nur ein konstruiertes Beispiel, dann kannst du den nicht durchlassen. Du kannst aber Verständnis für das haben, was ihn gerade überfordert, oder? Ist doch ganz einfach, sagen, das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich vollkommen. Wir werden eine Lösung finden, ich muss hier mal nachfragen, wie lange es noch dauert, und dann wissen sie ungefähr, ja, sofort eine andere Haltung, sofort. Natürlich kannst du dem nicht zustimmen, weil es gefährlich ist und weil es deine Verantwortung ist. Aber ich kann doch mal kurz Verständnis zeigen. Wenn natürlich einer sagt, das ist mir scheißegal, ich muss hier durch, dann ist das eine andere Baustelle. Aber auch dann kann ich deeskalieren, indem ich sage, ich habe es Ihnen gerade gesagt, nein, die Gefahrensituation lässt nicht zu. Und dann bin ich ruhig. Und dann kann der toben und machen, was er will. Dann ziehe ich mich ein Stück zurück und sage, du, das wird nichts innerlich, das wird nichts mit deinem Kernsatz, ja. Ich verstehe zwar, was du willst, aber ich kann dem nicht zustimmen. So, genau das ist es im Feuerwehralltag. Ja, wir kennen Gefahrenbereiche, wir kennen Absperrung, Taktik, Abläufe, Zuständigkeiten. Der Betroffene, die Betroffene, von der ich gerade erzählt habe, erlebt Angst, Trauer, Sorge, Kontrollverlust, also an der Einsatzstelle jetzt, selbst wenn irgendjemand von uns betroffen ist oder von seiner Verwandtschaft, von seiner Familie, wenn seine Existenz, sein Eigentum bedroht ist, ist eine gleiche Lage wie für uns, aber eine völlig andere Perspektive. Okay? Wenn jemand dann wiederholt fragt, was ist denn jetzt, dann ist das nicht sofort nervig. Es sei denn, es ist für uns nervig, weil wir das aus unserer eigenen Prägung erkennen. Dann ist es so. Aber wir sind ja nicht begriffsstutzig. Der Mensch gegenüber hat eine Belastung, hat einen Schock, dem seine oder ihre Informationsverarbeitung ist in dem Moment total eingeschränkt. Ja? Und dann eine kurze Info, klare Sprache, wiederholen, keine Versprechung machen, ich lasse sie gleich durch, bestimmt sind wir, nein, ich kann Ihnen das noch nicht sagen, ich brauche Informationen von der Einsatzleitung, die bekomme ich derzeit nicht, weil die mit dem Einsatz beschäftigt sind, sie werden informiert, sobald es möglich ist. Und wenn dann wieder kommt, ja, ich habe das gut verstanden, verstehe, Sie müssen Geduld haben, weil, wenn ich dann zynisch werde, dann bringt es überhaupt nichts. Und bei uns, in unseren Hilfsorganisationen, bei uns in der Feuerwehr, haben wir natürlich unterschiedliche Reaktionen auf Belastung. Wir haben ja, und da sind wir wieder bei den Neuronen, unterschiedliche Menschen bei uns in der Organisation. Also, der eine spricht sofort los, ohne richtig zuzuhören, der andere will mehr Abstand, ich nutze zum Beispiel Humor, habe ich immer gemacht, ja. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, einer will Klarheit, der andere Härte, ich bin hier der Einsatzleiter und oder der Absperrleiter und ich lasse das nicht zu. Es sind trotzdem gemeinsame Standards notwendig, Leute. Egal, was wir tun, wir haben innerhalb unserer Wehr auch dafür Standards zu haben. Nämlich Wie gehen wir mit Kritik um? Was machen wir mit Fehler? Wie führen wir? Wie belastbar sind wir? Und wo sind definitiv unsere Grenzen? Das gehört dazu. Wir, da bin ich so ein bisschen in der Praxis, wir sind nach wie vor Menschen, auch wenn wir 88 Millionen, Milliarden unterschiedliche Neuronen haben. Menschlichkeit ist ein Verhalten, ist nicht nur ein Gefühl, ist Haltung. Ja? Besonders wenn ich es mit schwierigen Menschen zu tun habe, wenn ich mich da rausnehme, ja, wenn ich freundlich bleibe, zumindest zu den Freundlichen, abgewandt zu den Schwierigen, ja, eine Ansage und dann rumdrehen, nicht erwidern, nicht Standrohr aus dem HLF holen. Das bringt nichts, wir bleiben menschlich. Lautstärke runter, Klarheit, Widerstand ist okay, aber läuft nicht. Ja? Wir haben kein Unverständnis für Ihre Situation, wir haben Verständnis, aber wir haben auch klare Vorgaben. So, und deswegen gibt es da auch an der Einsatzstelle über so einen Menschen keine Diagnose. Ja, möglicherweise ist das ein Vollidiot. Was? Nein, das brauchen wir nicht. In der Praxis sollten wir vielleicht Beobachtung und Bewertung trennen lernen. Ist schwierig im Einsatz, ich weiß. Aber das Ganze kann man verstetigen. Man kann sich, wenn man das immer wieder macht und sich immer wieder vorsagt, wenn man es wirklich will, kann man das verinnerlichen. Ihr erinnert euch bestimmt an den einen oder anderen Podcast mit der Amygdala, also dem Unterbewusstsein und der Ratio, ja, im Hirn. Die Ratio ist ja wesentlich größer von der Fläche her, aber sie hat nicht wesentlich annähernd so eine Wirkung wie der emotionale Teil. Also kann ich sowas auch verstetigen, weil ich weiß ja auch morgens automatisiert, wie und wann ich Zähne putze. Ja? Ich weiß, es ist ein blödes Beispiel, aber so ist es. Und was kann ich denn machen? So, was ist denn jetzt wirklich passiert? Und was deute ich denn da hinein? Ja? Wenn ich jetzt dreimal von jemandem unterbrochen werde, ich merke das, da respektiert mich jemand nicht, ich bewerte es sofort und sage, das ist ein blöder Hund. Oder weiblich, ja, ihr wisst schon. Es kann aber auch andere Möglichkeiten geben. Der Mensch uns gegenüber ist aufgeregt, hat Angst. Wir haben gerade ein Missverständnis. Ja, da braucht es vielleicht mal einen dringenden Hinweis an der Stelle, wenn zum Beispiel ein Hörproblem da ist. Alles schon erlebt. Ja. Also es geht darum, mal zu schauen, was ist denn gegenüber los? Man nennt es auch Perspektivwechsel. Auch das habe ich schon oft genug erzählt. Es tut allen gut, dem Menschen, der sich gerade aufbläst, aber vor allem auch dir, weil ihr kennt das doch auch, wenn ihr zurückballert und das ist doch alles scheiße, entschuldigt den Ausdruck, ja, hast du doch später, merkst du doch, oh Gott, warum habe ich mich so aufgeblasen? Deswegen tut sowas, so Anerkennung von Tatsachen, aber andere Bewertung des Menschen, Emotionen anerkennen, ist super, ist ein Win-Win-Situation, garantiert. Ich erkenne einfach die Emotionen an, die da gerade auf mich einprügeln. Das heißt nicht, dass ich keine Grenzen setze. Leute, es geht nur um Anerkennung. Und es geht hier nicht um Zustimmung. Ja, ich kann dein Thema nachvollziehen, klar. Man nennt das auch Paraphrasieren. Ja, ich verstehe, was dich gerade bewegt. Das ist in Ordnung und ich kann es nachvollziehen. Aber meine Grenze ist klar. Es gibt hier keinen Machtkampf, du bist schlecht, ich bin gut, sondern du willst A, ich mach aber B, dann ist es so. Und wenn wir dann da keinen Sarkasmus oder keine übertriebene Ironie reinbringen, dann ist es auch keine Demütigung, keine unnötige Belehrung. Ja? Ihr kennt es, wenn jemand so ein bisschen die Stimme findet, ja, das haben wir, ja, ist klar, mein Freund, ja. Das ist, wenn wir mit Kumpels unterwegs sind und haben mal ein Bier getrunken, dann passiert sowas automatisch. Aber wir wissen auch alle, wie wir das gegenseitig meinen. Wenn es im normalen Leben, wenn wir nicht miteinander eine Party feiern oder in der Feuerwache zusammenstehen und einfach ein paar Witze machen, wenn das auch im Leben so ist, wird dieser Mensch, der sowas assoziiert, besser gesagt nach außen spiegelt, mit der Zeit an Positivität von den anderen weniger bekommen. Oh Gott, ihr wisst, was ich meine. Es wird für ihn immer schwieriger werden, weil ihm nimmt niemand mehr ab, was er sagt, weil es mit Ironie und Sarkasmus begleitet ist. Was geht denn stattdessen? Empathie schauen, wie, was ist der andere? Wie ist er drauf? Was ist genau sein Thema? Und dann nochmal nur zuhören und reflektieren und das paraphrasieren. Ich habe verstanden, dass du, allein wenn du das schon sagst, probier's mal bei Partnerin oder Partner aus. Ich glaube, ich habe verstanden, dass du der, ja, du wolltest, dass ich jetzt mit dem Hund gehe und nicht du. Ne? Das, ja, verstehe ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe jetzt aber einen Termin bei meiner Ärztin. Und deswegen funktioniert das nicht. Wenn du das andersrum drehst, ja, wir, du weißt doch genau, dass ich einen Arzttermin heute habe. Ja, was soll das denn? So, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wie das auf der anderen Seite rüberkommt. Sie weiß es eben nicht, sonst hätte sie ja nicht gefragt. Okay? Es ist eigentlich ganz einfach. Es muss sich nur verstetigen. Und wenn wir immer wieder in die gleiche Schiene laufen, dann werden wir scheitern. 688 Trillionen Neuronen. 1,45 Lichtjahre. Kaum vorstellbar. Ja? Es ist auch nur ein dämliches Beispiel. Ich weiß. Wir scheitern trotzdem. 2 Meter zwischen 2 Menschen. Wir scheitern trotzdem. Trotz all dieser Neuronen. Wir können sie aber beeinflussen. Wir können sie beeinflussen. Der Blick, der Tonfall, Unterstellungen, Bewertungen, das eigene Normal zur Normalität erklären, ist grundsätzlich falsch. Man muss Menschen nicht vollständig verstehen. Da reicht ein erster Schritt. Wenn du ein klein bisschen anders reagierst, fang doch klein an. Fang klein an, ein klein bisschen anders reagieren. Wenn Grenzen überschritten sind, und ich meine jetzt nicht, natürlich nicht die körperlichen, aber ich meine, wenn du Grenzen überschneidest und mal laut geworden bist oder sarkastisch, ist eine Entschuldigung überhaupt nicht schwierig. Die Verantwortung für dein Tun bleibt ja trotzdem bei dir. Aber du machst auf Menschen nicht den schlechtesten Eindruck, wenn du genau das kannst, nämlich sagen, ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Wir sind erzogen, wir sind geprägt, und wir haben uns verbogen oder verbiegen lassen, weil wir als Kinder abhängig sind. Wieder nur eine Feststellung, die Eltern haben möglicherweise ihr Bestes versucht und sie haben es nach dem Gusto gemacht, wie sie erzogen wurden. Und das setzt sich über Generationen und Generationen fort. Ich glaube, das ist einer der Leitgedanken, die ich bei solchen Podcast-Folgen habe. Der Leitgedanke ist, dass wir unser Wissen weitergeben. Das ist klar. Aber wir geben auch unser Verhalten weiter. Wir geben unsere Emotionen weiter, wie wir die leben oder wie wir sie eben auch nicht leben. Und das erscheint mir als einer der größten Themen unserer Zeit. Social Media lässt grüßen, weil dort ist man anonym, glaubt man zumindest, und rotzt jeden Mist da rein. Auch da wäre es gut, man überlegt einfach mal, wen könnte ich denn eigentlich damit treffen. Ich weiß, manchmal will man jemanden treffen, aber es ist nicht die richtige Richtung. Garantiert nicht. Überlegen wir also, was können wir tun, um unsere eigene Geschichte etwas besser zu reflektieren und unseren eigenen Umgang mit Menschen etwas zu relativieren. Denn jeder nur ein ganz bisschen, haben wir von den 88 Milliarden Neuronen bei uns selbst einige umgestellt. Und dann sehen wir, nicht nur das Verhalten eines Menschen, sondern wir sehen den Menschen selbst. That's it. Schöne Woche. Servus. Hallo und Gude.